Das Seminar, was heute Abend eingeleitet werden soll und die folgende Morgen dann als Vorlesungsreihe von mir gegeben wird, heißt Brahma Samhita, der Gesang des Weltenschöpfers. Die Brahma Samhita ist ein Werk, was von großer Wichtigkeit für uns als Devotees Krishnas ist, weil es die Geheimnisse des spirituellen Lebens erklärt. Die Brahma Samhita ist in insgesamt 6 Abschnitte eingeteilt, von denen wir heute einen Abschnitt durchnehmen können. Dieser eine Abschnitt besteht aus einem Vers, offenbart langsam wie eine Lotusblume, die sich mehr und mehr entfaltet, Wissen über die spirituelle Welt. Die Brahma Samhita wird beschrieben als der höchste Nektar im spirituellen Leben. Ein großer Philosoph, Jiva Goswami, den ich heute Abend vielleicht nochmal zitieren werde, stellte fest, dass es 3 Arten von Nektar gibt. Kennt ihr Nektar? Wir sagen das manchmal in den Tempeln, oh Nektar. Es gibt in unseren Tempeln auch sogenannte Nektargetränke. Nicht? Da geht es süß und fruchtig her bei diesen Getränken. Die sind sehr belebend eigentlich. Das heißt, dass es 3 Arten von Nektar gibt. Einmal flüssigen Nektar, dann etwas festeren Nektar. Und der Nektar, der so fest ist, dass wenn man ihn trinken will, er nur in Tropfen kommt. So diejenigen, die diese Art von Nektar, wie vielleicht ein ganz schöner Waldhonig, nicht? Wenn man den auf den Kopf stellt, dann kriegt man nur Tropfen für Tropfen davon ab. So ist es auch mit der Brahma Samhita. Es ist Nektar in der 3. Kategorie. Er kommt in Tropfen. Das heißt, in Versen zu uns, die jeweils eine bestimmte spirituelle Essenz verkünden und darbringen. Nun, diejenigen, die Nektarkenner sind, nehmen diese Verse und breiten ihren Inhalt aus, sodass sie alle schmecken können. Genauso wie jemand, ich weiß nicht, ob wir hier Nektarjäger haben, aber es soll solche Leute geben, wenn die einen Nektar kriegen, dann verbreiten sie den Nektar auf den ganzen, also überall. So wird auch der Nektar des der Brahma Samhita, der als ein ganz besonderer Nektar bezeichnet wird, über die ganze menschliche Existenz gerieben. Wir sollen eingerieben werden mit diesem transzendentalen Nektar, der uns Kraft gibt und Inspiration. So, die Brahma Samhita hat eine kleine Vorgeschichte, die ich euch kurz erläutern möchte. Das Werk bestand ursprünglich aus 100 Kapiteln. In diesen 100 Kapiteln wurden so ziemlich alles erklärt, was es gibt. Die materielle Welt, die einzelnen Planetensysteme in ihr, die bedingten Seelen und auch die großen befreiten Yogis, die Art und Weise, wie die Welt uns beeinflusst und wie wir frei werden können von allem Weltlichen. Also es gibt fast gar nichts, was nicht in der Brahma Samhita erwähnt wurde. 99 Kapitel der Bhagavad Gita, nicht der Bhagavad Gita, der Brahma Samhita, gingen jedoch im Laufe der Zeit verloren, sodass wir heute nur noch ein einziges Kapitel haben, nämlich das 5. Kapitel. Das macht aber nichts, so sagen die Vaishnavas. Denn in diesem 5. Kapitel finden wir alles, was nötig ist, um über die spirituelle Welt Informationen zu kriegen. Wir kriegen einen kurzen Überblick, was die materielle Schöpfung ist, nur damit wir wissen können, wie sie entstanden worden ist und wie sie dann aufgelöst werden kann. Wir bekommen einen Überblick über Brahmas Geburt und seine Einweihung. Wir hören wunderschöne Gebete die Govindam-Gebete. Und dann hören wir eine faszinierende Beschreibung von der spirituellen Welt. Und schließlich kriegen wir ganz am Ende ein paar Unterweisungen mit, die Krishna Brahma gab. Diese Unterweisungen werden ganz wichtig für unsere Vorlesungsreihe sein, denn sie sind systematische Unterweisungen, wie man auch in der materiellen Welt mit, sagen wir mal, noch immer gewissen materiellen Interessen Krishna-Bewusstsein praktizieren kann. Ich glaube, diese Unterweisungen werden uns faszinieren, denn wir sind ja alle noch in der materiellen Welt in einem gewissen Maße jedenfalls. Und ich glaube, dass einige von euch noch ein paar materielle Interesse haben, wenn ich mich da so richtig auskenne. Und es wird dann erklärt, wie man diese materiellen Interessen erfüllen kann, ohne in Konflikt mit seinem Krishna-Bewusstsein zu gelangen. Gut, jetzt möchte ich aber kurz noch etwas über die Vorgeschichte der Brahma Sanghita sagen. Nun, die Brahma Sanghita wurde einst in Südindien in dem Adikeshava-Tempel gefunden, von einem ganz besonderen Pilger. Es war niemals anderes als Chaitanya Mahaprabhu, die Inkarnation, die für dieses Zeitalter erschienen ist, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Lord Chaitanya, ganz kurz, war durch Südindien gelaufen, hatte ganz laut die heiligen Namen gechantet, meistens so: Krishna, 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 hey. Immer wieder Krishna, 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 hey. Und dann hat er auch manchmal gesungen: Krishna, 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 Rakshaman, beschütze mich und erhalte mich. Nicht? Er hat uns, und Leute, die ihn trafen auf dem Weg, wie er völlig in das Singen von Krishnas Namen vertieft waren, blieben stehen und sahen ihn an, wie er Tränen der Ekstase in den Augen hatte. Und manchmal, wenn Lord Chaitanya diese Leute dann sah, lief er auf sie zu und umarmte sie. Und durch diese Umarmung wurde die transzendentale Liebe, die Lord Chaitanya in seinem Herzen verspürte, auf die Herzen dieser Menschen übertragen, die dann einfach in ihre Dörfer hineingingen und da ebenfalls sangen: Krishna, 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 hey. Die Leute, die sie dann trafen und von ihrer wundersamen Umwandlung erfuhren, wurden ebenfalls dann von Krishna, dem elektrischen Strom der Bhakti, der von Chaitanya aus ergriffen. So verbreitete sich also Krishna-Bewusstsein, und Chaitanya Mahaprabhu kam dann irgendwann mal im Adikeshava-Tempel an. Und in diesem Tempel war das Manuskript der heutigen Brahma-Sanghita erhalten, dieses ein Kapitels, des fünften Kapitels der Brahma-Sanghita. Und als Lord Chaitanya das las, wurde er ebenfalls wieder von ekstatischer Liebe zu Krishna überwältigt. Und er erklärte ganz laut, das habe ich mir aufgeschrieben: Es gibt keine Schrift, die der Brahma-Sanghita ebenbürtig ist. Die spirituellen Schlussfolgerungen in ihr können nicht übertroffen werden. Tatsächlich finden wir in dieser Schrift die höchste Offenbarung der Herrlichkeiten von Lord Govinda. Denn er offenbart das höchste Wissen, also denn die Schrift offenbart das höchste Wissen von Govinda. Weil alle Schlussfolgerungen in Kürze in der Brahma Sanghita präsentiert werden, ist es eine ganz essentielle Vaishnava-Schrift. Lord Chaitanya, so heißt es, war so ergriffen von der Brahma Sanghita, dass er sie mit eigener Hand kopierte und sie mitbrachte nach seinem Ort, wo er sich aufhielt, nämlich Jagannath Puri. Und als er in Puri ankam, sagte er zugleich: Ich habe ein wertvolles Juwel aus dem Ozean der heiligen Schriften geborgen, nämlich die Brahma Sanghita. Alle Devotis horchten auf. Und jeder einzelne Vaishnava nahm sich das Buch vor, schrieb es sich mit eigener Hand ab und lernte es auswendig. Srila Prabhupada hat uns ermutigt, dieses Werk zu studieren und auch regelmäßig zu singen. Und so tun wir das dann auch. Jeden Morgen singen wir ein paar Verse aus der Brahma Sanghita. Venum kanvantamaravindam kalayataksham und so weiter. Und machen das täglich und meditieren täglich darüber. Habt ihr das schon mal bestimmt alle gehört, wenn ihr Tempel besucht habt? Viele sind ja auch Tempelbewohner hier, Bewohnerinnen. Aber jeden Morgen gehen so die Vorhänge zu dem Altar auf und dann sind die Devotees da mit gefalteten Händen und singen die Govindam-Gebete. Govindam Hari Purushan Tamam Bhajami Govindam Hari Purushan Tamam Bhajami. Fantastisch. Und George Harrison hat den Bass gespielt dazu. Also, das hat Stil. Singen wir jeden Morgen diese wunderbaren Gebete als eine Daily Regular Function. Die Brahma Sanghita eröffnet mit einem Vers, den ich ganz kurz durchnehmen möchte. Und dann haben wir den heutigen Abend und damit die Einleitung für dieses Brahma Sanghita Seminar gemacht. Der erste Vers der Brahma Sanghita ist der Paribhasa Sutra. Ein Paribhasa Sutra ist eine Definition des Gesamtwerkes. Obwohl solch ein Vers vielleicht nur ein einziges Mal in dem Werk auftaucht, ist doch die Aussage des Verses wie eine rote Schnur, die durch alle anderen Texte hindurchläuft, überall zu erkennen. Und es ist sozusagen das Grundthema. Und so etwas wie eine Absichtserklärung. Mit dem Paribhasa Sutra kann man die verschiedenen Punkte, die verbreitet sind über eine heilige Schrift, verbinden und zusammenfügen. Ähnlich so wie man mit einer Schnur die verschiedenen Blumen, die man vielleicht um sich verbreitet hat, in eine konsistente Gelande fügen kann. Es ist das Thema. Ich glaube, dass wir ein paar Musikleute haben. In der Musik gibt es ebenfalls so etwas, in einem riesen Opus kommt dann eine Melodie vor, die so das Thema ist. Meistens wird die wiederholt in der Musik. In einer Heiligen Schrift finden wir sehr oft den Vers nur ein einziges Mal auftauchen. Und man muss eine absolute spirituelle Führung haben, um den Vers zu entdecken. In der Musik zum Beispiel ein Musikstück, was mir noch von der Kindheit im Sinne ist, wo ich in sonnendurchfluteten Räumen eine glückliche Kindheit mit klassischer Musik führte. Da war ein Musikstück, was ich eben nur noch weiß. Was war das? Kennt man das nicht wieder? Bach? Und zwar was da genau? Zur Freude der Menschheit. Irgendwas Klassisches. So ist auch der Paribhasa zu. Also diese Melodie kommt dann immer wieder vor. Es ist das gleiche Thema, nur variiert. So finden wir in der Brahma Sanghita ein bestimmtes Thema, was immer wieder variiert vorkommt, und ich möchte mit euch das heute Abend einmal singen, dieses Thema. Keine Angst, ist nicht kompliziert, sondern sehr schön. Ich Ich habe den Text, oder Edwin Elsbeth hat den Text angeschrieben. Bitte feucht auf der Tafel mir nach. Ishvara Parama Krishna.
Ishvara Parama Krishna.
Satchidananda Vikra.
Satchidananda Vikra.
Arari Ari Govinda.
Arari Ari Govinda.
Sarva Karana Karana. Ishvara Parama Krishna,
Krishna.
Satchidananda Vikra, Anadi Adi Govinda, Saravakarana Karana, Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vikra, Anadi Radhi Govinda, Sarva Karana Karana. Die Übersetzung: Krishna, der als Govinda bekannt ist, ist die höchste Gottheit. Er hat einen ewigen, glückseligen, spirituellen Körper. Er ist der Ursprung von allem. Er hat keinen anderen Ursprung. Und er ist die erste Ursache aller anderen Ursachen. Hare Krishna. Gibt es eine Übersetzung? Wir haben Gäste aus South Wales, also im englischen Kanal sind die. Du übersetzt in Englisch? Wer? Saskia? Hier ist Bhaktin Saskia, a translator. So, dieser Vers hat zwei Teile und es ist ganz wichtig, dass wir sie verstehen, damit wir den Rest der Vorlesungsserie gut verstehen. Es ist ein ganz großer Nektarteil. Ich lese euch den ersten Teil vor. Krishna, der als Govinda bekannt ist, ist die höchste Gottheit. Er hat einen ewigen, glückseligen, spirituellen Körper. Hier finden wir eine Beschreibung über Krishna. Er heißt Govinda. Was ist Govinda? Warum benutzt Brahma, der Weltenschöpfer, von allen Namen Gottes den Namen Govinda? Warum ist das sein Lieblingsname? Die Antwort ist einfach. Govinda ist der Aspekt Krishnas, der sich in glückseligen Spielen, in seinem glückseligen spirituellen Körper, in der spirituellen Welt beschäftigt. Govinda heißt derjenige, der der Herr der Sinne ist, der die Freude der Sinne ist. Den, sagen wir mal, Govindas Bhaktas oder Govindas Geweihte, die Geweihte von dieser Form Gottes, kann man daran sehen, dass sie voller Freude sind. Ein Govinda Bhakta, der verdrießlich ist, ist noch auf dem Wege zur Govinda-Erkenntnis. Wenn er dann die Govinda-Erkenntnis hat, sind alle seine Sinne und sein ganzes Dasein von Freude erfüllt. Ich kann mich deutlich daran erinnern, in London war ich mit Radhanath unterwegs und wir waren richtig unterwegs. Wir sind wie kleine Jungs von einem Kirtan zum nächsten gewandert und überall, wo wir waren, haben wir versucht zu tanzen für Lord Jagannaths Freude, bis es so voll um uns wurde, dass wir weitergerannt sind zum nächsten. Und dabei habe ich gemerkt, wie Radhanath Maharaj, der schon ein alter Mann in würdigem Alter ist, gekichert hat wie ein kleines Kind. So wie diese kleinen Mädels und Kinder, nicht? Mädels und Buben, die haben beim Schauspiel sich sehr gefreut und amüsiert. Nicht? Govinda ist der Form Gottes, die uns in der Hinsicht erfreut, in aller Hinsicht erfreut. Govinda heißt auch der der Herr der Kühe. Nun möchte ich denken, warum wird Gott als der Herr der Kühe bezeichnet? Die Kühe, die mit Krishna erschienen, waren nicht normale Kühe, sondern befreite Seelen, die erschienen waren, um ihre Gunst allen gefallenen Seelen zu erweisen. Es waren also Special-Kühe. Wir werden in einer der Vorlesungsserie einfach vielleicht 10 Minuten über die Kühe von Krishna hören. Es sind ausgesprochene Segensbringer, diese Kühe. Sie haben verschiedene Farben und manche haben auch unterschiedliche Kopfformen. Aber davon später. So, Krishna ist mit seinen Kuhhirtenjungen und Freundinnen in Goloka Vrindavan in der spirituellen Welt beschäftigt und er heißt dort Rasaraj, derjenige, der Herr ist über alle Wohlgeschmäcker, denn er hat so einen ekstatischen, liebevollen Austausch mit seinen Devotees. Wenn die Devotees schlafen, träumen sie in der Nacht nur von einem Thema, von Krishna. Und sie hoffen, dass wenn die Morgensonne über den Horizont klettert, dass dieser Zeitpunkt doch endlich kommen möchte, damit sie wieder mit Krishna zusammen sein können. Denn Krishna hatte einen liebevollen Austausch. Und das Besondere an diesem Austausch ist, dass er niemanden dabei übersieht. Manchmal denken wir uns in dieser Materie, oh, Krishna ist vielleicht zu beschäftigt, um sich um mich zu kümmern. Krishna ist sehr beschäftigt, er hat einen liebevollen Austausch mit all seinen unzähligen Devotees, aber er ist Akila Rasamrita Murti, derjenige, der die Form des transzendentalen Austausches ist und sehr viel mit zu jedem seiner Devotees unglaublich viel Liebe und Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen wird er als Herr der Sinne bezeichnet, denn er ist Rasaraj, derjenige, der einen Austausch mit allen hat. In ihm glühen 3 Eigenschaften auf in Krishna. Die ewige Gegenwart, das unbedeckte Wissen, also sein Körper ist, wenn ihr euch das vorstellen könnt, wie von einer Glut erfüllt, der Gegenwart, also ist überall gegenwärtig in Goloka Vrindavan, aber auch hat ein unbedecktes Wissen und er ist voll mit berauschender Glückseligkeit. Diese Glückseligkeit ist so groß, dass sich Krishna über sich selbst wundert. Sie nimmt nämlich immer zu. Wie geht das? Einmal wird beschrieben, sah Krishna diese transzendentale Form in einer Spiegelung auf einem Boden voller Chintamani-Juwelen, das sind bestimmte Juwelen, und er sah dann, wie diese Form ihn anlächelte und er dachte sich, was ist diese Form? Diese Form ist so schön und faszinierend. Sie glüht voll der berauschendsten Eigenschaften. Ich möchte sie umarmen. Ja, so ist das. Nun der zweite Teil dieses Verses. Also es wird Govinda vorgestellt, der einen ewigen, glückseligen, spirituellen Körper hat. Im zweiten Teil des Verses heißt es, er ist der Ursprung von allem. Er hat keinen anderen Ursprung und er ist die erste Ursache aller Ursachen. Nicht? In Krishna ist alles enthalten, was man sich nur vorstellen kann. Alles hat sein, obwohl er spielt, mit anderen Worten, in Goloka Vrindavan, ist doch alles in ihm auf einmal gegenwärtig. Nichts, aber auch gar nichts findet außerhalb von Krishna statt. Diese materielle, auch diese materielle Welt, auch ihr alle, ruht in Krishna. Das ist das Besondere. Er ist in der spirituellen Welt, zur gleichen Zeit ruht jedoch alles in ihm. Was ist denn alles? Alles ist zum Beispiel die Brahman-Ausstrahlung, die von ihm ausgeht und in der die verschiedenen spirituellen Planeten gehalten werden und auch die materielle Welt. erschaut dann und lässt in der materiellen Welt nur durch seinen Blick die ganzen Lebewesen herunter, die dort ihre materiellen Aktivitäten ausüben. Es ist total schwierig zu verstehen für Materialisten, wie Krishna in der spirituellen Welt gegenwärtig ist und wie er trotzdem die Ursache aller Ursachen ist, ohne selbst einen Ursprung zu haben. Krishna, und damit möchte ich das beenden, was ich heute Abend sage, hat das einmal gezeigt in seinem Damodar-Lieder. Ihr habt vielleicht die kleinen Kinder hier rumspringen sehen. Da war so gezeigt, wie das eine, wie Mutter Yashoda Krishna einmal binden wollte. So, sie nahm diesen transzendalen, also ihren Krishna, und nahm ein einfaches Band aus ihrem Haar, wo sie sich die Haare mit zusammengebunden hatte, und fing an, diese Schnur um Krishnas Hüfte zu legen. Und es war sehr, sehr ekstatisch zu sehen, wie die Schnur zu kurz war. Mutter Yashoda dachte sich, was ist jetzt los? Diese Schnur reicht allemal, aber sie ging ganz schnell, also sie schickte Diener los, die ganz schnell noch Seile aus ihrem Haushalt holten, und sie band die mit diesen zusammen und versuchte aufs Neue Krishna zu binden. Aber ganz gleich, wie viele Seile sie zusammenbrachte, Krishna war nicht zu binden. Sie räumte schließlich die Häuser von allen Leuten in Vrindavan ausplündern, um genug Seile zu bringen, um Krishna damit zu binden. Denn Krishna hatte immer Butter gestohlen und sie wollte das also jetzt mal unterbinden, indem sie Krishna band. Aber ganz gleich, wie viele Seile sie brachte, die waren immer wieder eine Hand, zwei Finger breit zu kurz. Nun, der Materialist kann sich das nicht vorstellen, aber da steht doch Krishna, die Seile müssen doch reichen. Wenn wir diesen Vers verstehen, wissen wir, warum das ist. Weil Krishna der Ursprung von allem ist und eben alles in ihm drin ist, ist er nicht zu umrunden oder umbinden. Es geht nicht. Folgt ihr der Logik? Schwierig zu verstehen, oder Theo? Du wirst noch einige Male sagen, ja, also hier bin ich doch leicht entgleist. Denn es ist so, dass wir mit der spirituellen, mit der materiellen Sicht nicht das Spirituelle verstehen können. Krishna ist die absolute Wahrheit. Alles ist in ihm drin. Und so können wir Krishna immer wieder nur in demütiger Haltung versuchen zu verstehen, indem wir die transzendentalen Geheimnisse über ihn hören. Gut, und dazu soll diese Vorlesungsreihe dienen. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Tipps geben für die Vorlesungsreihe. Es ist vielleicht nicht nötig für euch, sie zu notieren, denn es wird so sein, dass wir wir werden Kassetten aufnehmen und wir werden ein kurzes Outline machen. Outline heißt, auf einem Zettel werden wir eine Zusammenfassung der Brahma Samhita geben. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich diesen Zettel, wenn ich das morgen mache und diesen Zettel euch austeile, sodass ihr immer wisst, wo wir in dieser transzendentalen Schrift gerade sind. Wir werden im Verlauf unserer Vorlesungsreihe Originaltexte vorlesen. Die sind glücklicherweise in die deutsche Sprache übersetzt. Also es ist ein sehr schönes Deutsch und sehr flüssiges Deutsch, was wir hören werden. Ich möchte euch einen kleinen Tipp geben. Ihr werdet Dinge hören, die euer Vorstellungsvermögen total übersteigen. Manche von euch werden sagen, das ist sehr, sehr außergewöhnlich, was wir hier hören werden. Ich habe mir vorgenommen, bei diesem Ferienlager oder Sommercamp einmal direkt aus der spirituellen Welt zu berichten und nicht vor diesen außergewöhnlichen Dingen Halt zu machen. Warum? Ich denke, dass es wichtig ist für einen Devotee, die spirituelle Welt einmal zu verstehen als das, was sie ist. Wir werden die spirituelle Welt niemals verstehen können, wenn wir unsere begrenzten Konzepte aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt hineintragen. Prabhupada hat das verglichen mit dem grausam gescheiterten Versuch eines Frosches, den Atlantischen Ozean zu verstehen. Dieser Frosch war in seinem Brunnen und hörte von einem athletischen Frosch, der von einer kurzen Atlantikreise zurückgekommen war, über die ungeheuren Dimensionen des Atlantischen Ozeans und versuchte das also mit seiner Brunnenlogik zu verstehen. Ist der Ozean zweimal so groß wie dieser Brunnen? Nein, sagte der athletische Frosch. Das ist nicht zweimal, das ist viel größer. Okay, sagt er, ich krieg schon hin, Kai. Ist er fünfmal so groß? Nein, gib's auf, Dr. Frosch. Deine Analysen reichen nicht hin. Und dann versuchte er also auf... So, wenn wir spirituelle Themen oder die Inhalte der spirituellen Welt verstehen möchten mit unserer begrenzten Logik, wird es ebenfalls zu einer, sagen wir mal, wir werden nicht da durchkommen, wir werden es nicht zusammenbringen können. Deswegen möchte ich euch bitten, einfach nur zu hören und einfach die transzendentale Logik zu genießen. Sodass wir einfach mal die Grenzen, in denen wir denken, weiter und immer weiter in den Hintergrund schieben können, bis sie hoffentlich über den Horizont runterkippen und wir eine spirituelle Sicht entwickeln. Das ist der besondere Feature, der besondere Aspekt dieser Vorlesungsreihe. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich bin sehr begeistert. Ich sehe euch an. Das ist so ein dankbares Publikum von Menschen, die sich zum Summercamp zusammenfinden werden. Ich hoffe, dass wir am Ende der Vorlesung glücklich sind in unserem Herzen, über die spirituelle Welt gehört zu haben und dass wir immer wieder über den Pfad unserer Erinnerung in diese transzendentalen Themen zurückwandern werden, um dort Kraft zu finden für unser Leben in der materiellen Welt. Ich möchte hier enden. Ich denke auch, dass es nicht gut ist, wenn wir jetzt noch Fragen behandeln, denn es ist bereits 9.30 Uhr und ich möchte nicht den Rahmen sprengen. Vielen Dank zunächst einmal und ja, lasst uns zusammen diese Reise machen. Jeden Morgen um wie viel Uhr? Viertel vor acht geht's los. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Brahma Sanghita ki jai, Go Premanandi Arirgo. Vielleicht mit dem. Ich müsste noch Rasa Sundare.